Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Petra Ensminger am Mikrofon herzlich willkommen. Ja, und eigentlich wollten wir an diesem Freitag über Lebenswerke sprechen. Sie haben es ja auch gerade von meiner Kollegin in der Ankündigung in der vorangegangenen Sendung gehört und fragen, auf was Sie besonders stolz sind. Aber die Ereignisse in der Ukraine, der großflächige Angriff, der lässt bei uns allen ja auch viele Fragen offen und besorgt uns mehr oder weniger. Da möchte ich einen schon seit gestern Morgen sehr viel zitierten Satz heranziehen, den Satz der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht, so hat sie es formuliert. Und vielleicht, Entschuldigung, ist es Ihnen ja gestern auch so gegangen, als Sie nach dem Aufstehen das erste Mal vom Angriff auf die Ukraine gehört haben und Stück für Stück sich auch ein Bild über diese Dimension des Geschehens machen konnten. Vielleicht aber haben Sie auch ganz andere drängende Sorgen. Wie blicken Sie auf diesen Krieg? Was hat die Nachricht von der russischen Invasion in Ihnen ausgelöst? Seit Tagen erwartet, aber doch gab es ja die Hoffnung, dass es doch nicht passieren würde. Rufen Sie uns gerne an. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Oder mailen Sie an diese Adresse lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie sich beteiligen mögen, dann schreiben Sie uns gerne auch Ihre Telefonnummer in die Mail, damit wir Sie gegebenenfalls dann in die Sendung holen können. Weit weg oder ganz nah, wie sehr berührt Sie der Krieg in der Ukraine? Darüber sprechen wir heute in unserer Lebenszeit, gar nicht politisch, sondern wirklich mit der Frage, welche Fragen kommen uns auf, wenn wir diese Geschehnisse beobachten? Und ich freue mich, dass drei unserer für das ursprüngliche Thema angefragten Gäste sich auch spontan für den Themenwechsel ausgesprochen haben, nun mit dabei sind in dieser kleinen Runde. Und das sind die Schriftstellerin Nina George, die uns aus Berlin zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Frau George.
Guten Morgen.
Der Präsident der Universität Hamburg, Professor Dieter Lenzen, ist dabei. Guten Morgen, Herr Lenzen.
Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen.
Und die Soziologin und Coach Ursula Schöbel aus Berlin, auch Ihnen einen guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau George, Sie sind auch Weltbestseller-Autorin und auch die Präsidentin des European Writers Council, einem europäischen Dachverband, in dem nationale Schriftsteller- und Übersetzerorganisationen aus 30 Ländern organisiert sind. Als Sie gestern Morgen wach geworden sind, die Nachrichten gehört haben, was ging Ihnen da durch den Kopf?
Ich wurde mit einer Nachricht aus Lettland geweckt von unserem Kollegen Arno Hunze, der dort der Vorsitzende des lettischen Schriftstellerverbandes, der mir schon um 8 Uhr morgens schrieb und mich bat, dass wir dringend eine Deklaration verfassen müssen, weil er nicht nur die Situation in der Ukraine als grauenhaft und bedrohlich für die dortigen Menschen und unsere Kollegen empfand, sondern natürlich auch für die Kollegen und Kolleginnen in den baltischen Ländern. Das heißt, der Morgen war damit ausgefüllt, erstmal zu telefonieren oder auch andere sichere Signalwege zu finden nach Estland, nach Litauen, nach Lettland, auch nach Belarus und natürlich sich sofort darum zu bemühen, die Kollegen und Kolleginnen in der Ukraine zu erreichen, die wir kennen. Und entsprechend am Nachmittag waren wir dann fertig mit einer Deklaration und erst danach schlug es bei mir durch, ein Gefühl von tiefer Angst, Unglaube und dennoch keinerlei Überraschung.
Und Sie haben die Deklaration dann auch verfasst, wie Sie es beschrieben haben, überschrieben mit dem Titel »Das Blutvergießen muss gestoppt werden«. Sie fordern die EU-Mitgliedstaaten auf, angesichts der anhaltenden Gewalt, heißt es da, in der Ukraine energisch zu intervenieren. Sie haben gerade gesagt, Sie haben dann auch versucht, die Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine zu erreichen. Haben Sie sie erreicht?
Teilweise. Ich habe eine Kollegin, die zum Beispiel beim PEN International arbeitet und die in der PEN-Ukraine-Organisation tätig ist, die sonst in Lviv sitzt, also in Lemberg. Und Olja Mucka ist schon letzte Woche geflohen und fühlt sich sehr verunsichert, was ihre Familie angeht. Und dasselbe mit einer anderen Kollegin, Halia Shian. Sie ist Schriftstellerin und war 2019 Gewinnerin des European Union Prize for Literature. Und sie ist ebenfalls schon seit einer Weile mit ihrem Mann und der Tochter geflohen, aber sorgt sich um ihre Familie, die sehr weit im Westen wohnt in der Ukraine. Und natürlich versuchen wir auch Kollegen zu erreichen wie Andrei Kurkov, der PEN-Ukraine-Präsident ist und der sich ziemlich weit aus dem Fenster lehnt zurzeit, denn es existieren bereits auf russischer Seite sogenannte Todeslisten, auf denen die Namen stehen von Schriftstellerinnen, Dichterinnen, Künstlerinnen, die sich in den vergangenen Jahren sehr Putin-kritisch, russisch-kritisch geäußert haben. Und es sind schon einige verschwunden und es werden mehr verschwinden und da herrscht Angst.
Und Sie sind tief besorgt, das hört man deutlich raus. Sie haben gesagt, das hat Sie auch sehr erregt. Sie haben nicht wirklich damit nicht gerechnet. Aber wie überrascht waren Sie dann doch, dass dieser Angriff so massiv jetzt auch gekommen ist?
Man hat sich ja manchmal fast daran gewöhnt, dass bestimmte Typen Menschen drohen, Diktatoren und ähnliches. Ihr Hauptgeschäft ist zu drohen und zu begreifen, dass solchen Menschen die Schmerzen und Ängste anderer Menschen völlig gleichgültig sind. Das haben wir ja in den vergangenen Jahrzehnten gelernt und auch in den vergangenen Jahren, gerade was das illegitime Regime von Belarus angeht mit Lukaschenka oder zuvor schon mit Erdogan oder bis zu einem gewissen Zeitpunkt sogar, ich sag mal, die etwas psychopathischen, narzisstischen Auswüchse von Herrn Trump. Und das, was wir jetzt aber erlebt haben, dass aus den Drohungen ernst wird, das ging sehr schnell und gleichzeitig waren wir fast zynisch bestätigt, dass wir sofort das getan haben, was wir immer tun, wenn irgendwo auf der Welt eine Krise entsteht und unsere Kollegen und Kolleginnen in Gefahr sind. Kommunikationskanäle werden aufgebaut. Es wird gefragt, wie können wir helfen? Was können wir hier tun? Können wir Informationen streuen? Und letztlich haben uns unsere belarussischen Kollegen im Prinzip schon die letzten Wochen auf dem Laufenden gehalten, dass sich dort russische Militärs in der Nähe der Grenze stationieren. Und so wie die das einschätzten, alles ist möglich. Und wenn alles möglich ist, dann ist auch Krieg möglich.
Und ich habe es schon gesagt, wir wollen hier an dieser Stelle gar nicht so sehr die politische Diskussion aufgreifen, die wir natürlich im Programm auch intensiv begleiten in unseren aktuellen Sendungen, sondern auch mehr darauf schauen, mit welchen Gefühlen wir auf diesen Krieg schauen, mit welchem Gefühl wir das beobachten, was da immer weiter voranschreitet, weit weg oder ganz nah. Wie sehr berührt Sie der Krieg dann tatsächlich in der Ukraine? Mit all dem, was Sie gerade geschildert haben, auch im Rücken, Sie sind sehr nah dran an diesem Geschehen.
Dadurch, dass diese Schriftstellerinnen und Dichterinnen, Poeten, das sind meine Freunde, die kenne ich seit Jahren. Also ich habe manche erst in Lemberg kennengelernt, andere erst in Minsk kennengelernt, in Belarus. Die Anrainerstaaten, ich habe Kollegen in Moldova, Georgien, Bulgarien, Rumänien, die sind mir nah. Und dadurch wird Krieg auf einmal nah. Wenn etwas in Myanmar stattfindet, wo ich niemanden kenne, dann kann man das in einer unendlichen Menschlichkeit ja fast wegdrücken. So ist es mir nah und gleichzeitig habe ich meinen Vater im Ohr. Mein Vater ist schon seit über 10 Jahren tot, aber zum Jahrtausendwechsel, als Wladimir Putin an die Macht kam, sah ich meinen Vater, der ein ehemaliges Kriegskind war, zum ersten Mal sehr, sehr still am Tisch sitzen. Und er sagte zu mir, das ist ein Vlad, das ist ein Köpfer und ein Schlechter. Und es ist ein Putin, es ist ein Rasputin. Und ich habe Angst, Nina. Und jetzt, 20 Jahre später, ist diese Angst, die mein Vater mir vermittelt hat, in mir.
Professor Dieter Lenzen, beunruhigende Entwicklungen, die Invasion Russlands, das Vorgehen Putins, muss man ja sagen, wie nah geht Ihnen das?
Ich fand es sehr schön, was wir gerade gehört haben, den Rückblick auf eine Person, die älter ist als die Sprecherin. Ich bin auch älter, aber nicht im Krieg geboren, sondern unmittelbar danach und kann das, was ich empfinde, eigentlich nur erklären, wenn ich 3 Sätze sage zu dem Erleben des Kindes Dieter Lenzen bei Eltern, wo der Vater bei dem Überfall auf Polen als Soldat sofort eingezogen wurde und seitdem er dann zurückkam, er ist dann dort wieder abgezogen worden, weil er die Aufgabe nicht erfüllen wollte, jede Nacht geschrien hat.
Sie müssen tief durchatmen. Man hört, es geht Ihnen also sehr nah.
Das ist Krieg, der ist viel länger als der eigentliche Krieg. Der Krieg, der Zweite Weltkrieg, ist nicht zu Ende. Das muss man sehen. Das steckt in uns, selbst in den Nachgeborenen. Die traumatischen Erfahrungen der Elterngeneration sind unsere dramatischen Erfahrungen. Die Eltern haben uns, wenn sie was erzählt, mein Vater hat nie darüber gesprochen, meine Mutter sozusagen als Bombenopfer, sie hat das Gott sei Dank überlebt, war so traumatisiert, dass sie viele Jahre in der Psychiatrie zubringen musste. Und man muss sich klar machen, und deswegen sage ich das mit solcher Eindringlichkeit, ja, es ist ein ungeheuerlicher Vorgang und man hätte Lust, zur Waffe zu greifen und selber loszulegen. Aber das darf nicht passieren, denn das belegt ein Jahrhundert. wenn so etwas passiert. Und das zweite Gefühl ist tiefer Ärger darüber, über die Naivität von Politik, die sich übrigens auch schon bei der Corona-Krise gezeigt hatte und die noch einige andere Dinge betreffen wird, die wir noch erleben werden. Wir werden Versorgungsengpässe bekommen. Das Lieferkettenproblem ist nicht gelöst. Die Naivität, dass nach der sogenannten Wende der berühmte kantische ewige Friede eintreten würde und man deswegen die Luftschutzsirenen abmontieren kann, man braucht keine Vorräte mehr anzulegen, man muss gar nichts mehr machen, alle sind friedlich und lieb. So etwas Verrücktes kann man sich nicht vorstellen. Und das ist sozusagen eine Mischung aus tiefer Besorgnis, Respekt und ich will nicht sagen Angst, aber Furcht vermischt eben mit diesem Ärger, den ja auch Frau Kramp-Karrenbauer jetzt gerade zum Ausdruck gebracht hatte gestern, dass sie über sich selber wütend sei. Es wäre gut gewesen, wenn sie es früher gewesen wäre.
Und das, was Sie geschildert haben, auch, dass da vieles hochkommt, auch in den Nachkriegsgenerationen, das haben uns auch Hörerinnen und Hörer bereits geschrieben. Sie haben die folgende Adresse dazu verwandt, lebenszeit@deutschlandfunk.de. Das können Sie, die Hörerinnen und Hörer dieser Sendung, auch weiterhin tun, uns an diese Adresse schreiben oder uns anrufen 00800 446 4464, wenn Sie etwas zu diesem Thema schildern möchten. Wie sehr berührt Sie der Krieg in der Ukraine? Ist das weit weg oder doch ganz nah? Und wir haben schon gemerkt, die Emotionen sind da schon da, weil es uns eben doch auch in dieser Runde berührt. Ursula Schöbel, Sie arbeiten in Berlin psychotherapeutisch, begleiten Menschen auch durch Lebenskrisen, aber zunächst als Privatmensch. Was haben Sie da gestern Morgen gedacht, als Sie die Nachricht vom Angriff auf die Ukraine gehört haben?
Meine erste Reaktion war die armen Kinder. Also es war so deutlich, was das bedeutet für die Menschen, die in der Ukraine leben, aber auch, denke ich, sofort an unsere Kinder und unsere Nachkommen, wo ich das Gefühl habe, wir haben, ich bin jetzt über 60, eine lange Zeit des Friedens erlebt. Und das, was sich jetzt verändern wird und schon verändert hat, wird eine ganz andere Dimension werden, wo ganz viele Probleme kommen werden, die wir uns gewünscht haben, dass sie nie wieder kommen.
Und mein Kollege ist gerade reingekommen, hat mir eine Mail einer Hörerin geschrieben, hingelegt, bedenken Sie bitte auch die Wirkung Ihrer den ganzen Tag andauernden Ukraine-Sendung auf Kinder. Kurz vor der Sendung habe ich auch mit Kolleginnen kurz drüber gesprochen, wie die eigenen Kinder hier im Kolleginnenkreis reagieren. Und da waren wir doch sehr erstaunt, dass die zum Teil ja eher es ausblenden. Nach 2 Jahren Pandemie vielleicht auch verständlich, dass junge Menschen das gar nicht fassen können, dass da schon die nächste Krise wieder anrollt. Würden Sie sagen, das ist vielleicht sogar ein Mechanismus, den der eine oder andere bei uns auch hat, haben muss?
Ja, also ich weiß aus langer Erfahrung und aus eigener Erfahrung, ich habe das erst sehr spät verstanden, dass auch Verdrängung ein gesunder Mechanismus sein kann, um eine Situation für das Hier und Jetzt bewältigen zu können. Und ich glaube, dass Kinder in vielen Situationen diesen Schutzmechanismus haben und wir sollten ihn auch nicht nehmen.
Wir haben 2 Jahre Pandemie hinter uns, stecken noch immer drin. Bevor die eine Krise zu Ende ist, wird die nächste gerade zu einer Bedrohung. Wenn wir da mal insgesamt auf die Lage der Gesellschaft gucken, Sie sind Soziologin, was macht das mit uns?
Naja, was ich feststellen kann, ist, dass wir sozusagen eigentlich als Gesellschaft in einer Erschöpfungsdepression sind, dass wir das Gefühl hatten, wir tun was, wir haben Möglichkeiten, uns aufzustellen und es wurde ja immer wieder sozusagen durch neu auftretende Mutationen, durch alles, was passiert ist, diese Erwartung enttäuscht. Und das bedeutet natürlich, wenn wir immer eine Hoffnung aufbauen und die enttäuscht wird, dass irgendwann eine Erschöpfung eintritt. Und dass jetzt in dieser Situation noch so eine, ich sag mal, weltweite Herausforderung auf uns zukommt, das macht natürlich müde und auch ein bisschen verzagt. So würde ich das im Moment einschätzen.
Und anknüpfend an das, was Dieter Lenzen und Nina George auch beschrieben haben, schreibt uns auch Thomas Steinröder. Seit ich vor 34 Jahren in meinem Grundwehrdienst einen NATO-Alarm durchgemacht habe, habe ich keine Angst mehr vor Krieg gehabt. Gestern hat sich das wieder geändert. Und eine andere Hörerin schreibt uns, Ulrich Baumgart aus Hamburg: Eigentlich immer, aber seit gestern Morgen wird mir noch einmal überdeutlich, in welch wunderbarem Schlaraffenland wir hier in Deutschland leben. Angst aber macht mir, dass weiten Teilen unserer Bevölkerung dieses Schlaraffenland wie eine Selbstverständlichkeit zu sein scheint. Und wir hatten heute Morgen den linken Politiker Dietmar Bartsche auch in der Sendung, der davon gesprochen hat, dass die europäische Ordnung durcheinander gebracht ist, zerstört worden ist, die europäische Friedensordnung. Nina George, Sie sind Schriftstellerin, aber auch Journalistin und politisch denkende Menschin, Präsidentin des European Writers Council. Wie sehr fühlen Sie sich auch bedroht in dem Schlaraffenland, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, das wir hier erleben?
Die vergangenen 2 Jahre hatte ich sehr oft diesen Impuls, dass mir auf einmal bewusst wurde, wie sicher ich bin. Ich lebe halb in Deutschland, halb in Frankreich und beide Länder sind insofern sicher.
Da war gerade eine Störung, aber ja, jetzt hören wir sie wieder gut.
Das Stichwort Frankreich, wer weiß, wer hier alles...
Wir haben sie gut in Frankreich erreicht, ja, das noch zur Hintergrundinformation. Mhm.
Ich bin sicher in der Art, dass ich sagen und schreiben kann, was ich will, dass ich als Frau nahezu fast Gleichberechtigung erreicht habe, dass das Gesundheitssystem wunderbar ist. Und je mehr ich recherchiert habe und mit anderen Kolleginnen gesprochen, musste ich feststellen, dass weltweit die Demokratien auf dem Rückmarsch sind. Das heißt, es gibt deutlich schon weniger Demokratien auf der Welt als Nicht-Demokratien. Es gibt deutlich mehr Krieg auf der Welt als Frieden. Und manchmal hat sich diese Dankbarkeit gewandelt in Zorn, wenn ich gemerkt habe, dass es anderen nicht bewusst ist. Auf Englisch heißt das taking something for granted, es einfach als gegeben hinnehmen. Und wenn ich habe gestern noch lange mit dem Geschäftsführer des Deutschen Börsenvereins hin und her kommuniziert und wir haben festgestellt, dass wir am Rande einer neuen Ära sind, wo die Verantwortung, die wir vielleicht vorher gar nicht so gemerkt haben, Bücher schreiben, veröffentlichen. Sehr schön. Aber welche Verantwortung haben wir noch, dass das auf einmal auf unseren Schultern auch lastet und dass wir damit auch lernen müssen, umzugehen? Wir sind die Menschen, die jetzt dort sind. Wir sind die Menschen, die jetzt in den verrückten Zeiten handeln müssen. Und jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie.
Professor Dieter Lenzen, Sie sind Erziehungswissenschaftler, Präsident der Universität Hamburg und Sie haben heute Ihren vorletzten Arbeitstag als Unipräsident, also stehen kurz vorm Ruhestand. Sie haben sehr viel erreicht, auch in Ihrem Berufsleben. Wenn Sie jetzt überlegen, dass morgen Ihr letzter Tag ist und diese Ereignisse Sie jetzt ereilen, das hätten Sie sich vermutlich auch nicht gedacht. Inwieweit, würden Sie sagen, beeinflusst das jetzt auch Ihr weiteres Leben? Also mit Blick auf das, was Sie demnächst jetzt tun.
Ich habe eine gewisse Vorerfahrung durch die Corona-Krise gehabt und habe sie noch, weil wir unglaublich viel zu tun hatten, ganz am Anfang, damit Menschen aus verschiedenen Regionen der Welt herauszuholen. In Mali, wo Studentengruppen unter Beschuss lagen, weil man ihnen vorwarf, das Virus eingetragen zu haben. Im Himalaya, überall. Und jetzt geht es wieder los in den letzten Tagen. Ich bin im Moment damit beschäftigt, die Studierenden aus Russland und aus der Ukraine zurückzuholen. Das heißt, ganz pragmatisch zuzugreifen und zu sagen, wir müssen sehen, was wir da retten können aus der Ferne. Wir müssen schauen, was umgekehrt mit russischen und ukrainischen Studenten hier ist, die vielleicht nicht zurück können oder wollen. Also mit anderen Worten, sehr praktische Probleme. Und in dem Augenblick, wo man dann mittendrin aufhören muss, hat man schon dann das Gefühl, Mann, du bist doch jetzt eigentlich verpflichtet, das auch noch zu lösen. Ich habe einen wunderbaren Nachfolger, der das ganz hervorragend machen will und wird. Davon bin ich überzeugt. Aber ich glaube, wir sind alle, die wir Verantwortung für was immer gehabt haben, aufgerufen und fühlen, wir müssen etwas tun. Und ich glaube, wir sollten auch darüber reden, nicht nur über unsere Befindlichkeiten. Das ist wichtig, denn sonst steuern sie uns nicht in adäquater Weise, sondern was steht denn jetzt eigentlich an? Und ich glaube, was ganz wichtig sein wird, und das schien ja eben schon durch, wir haben wunderbare Jahrzehnte erlebt, unverdient vielleicht sogar. Und wir müssen die Bevölkerung vorbereiten auf Entbehrungen, auf Verzicht, auf Schmerzen. Und unsere Generationen, die, sagen wir mal, zwischen 0 und 40 Jahren alt sind, wissen gar nicht, was das ist. weil alles für selbstverständlich gehalten wird. Das wird sehr, sehr schwer werden. Da haben wir alle als Ältere jedenfalls, ich bin jetzt 74, eine Aufgabe, das deutlich zu machen.
Wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Erdmann hat uns angerufen aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben noch gute 2 Minuten, Herr Erdmann. Guten Tag erstmal, guten Morgen und ja, was möchten Sie uns mitteilen?
Ja, guten Morgen. Ich mache es kurz in 2 Minuten. Ich habe jetzt die ganze Zeit auch zugehört und auch die letzten Tage jetzt, also die letzten Tage mitgemacht im Radio und in den Medien. Meine Situation, meine Erfahrung ist diejenige, dass ich über die 30 Jahre meine, dass man eben seitens des Westens, ich lasse sie auch heute nicht aus der Verantwortung raus, auch nach dem Angriff von Putin, der mich sehr erschüttert hat, vor allen Dingen macht mich wütend, dass dort junge Soldaten jetzt sterben, die überhaupt nichts mit diesem Konflikt zu tun haben, die eben im Grunde genommen jetzt wieder den Kopf herhalten müssen für die Eliten. Und dass man eben meines Erachtens auch hätte damals schon 1990 die ganzen ehemaligen russischen Republiken, die Balten, die Polen, die Ungarn, die Russen, die Ukraine, hätte man darauf aufmerksam müssen, machen müssen, sich zu versöhnen, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg die Deutschen und die Franzosen gemacht haben. Das wurde nicht versäumt. Dieser Konflikt, der rührt meines Erachtens schon von 1990 an, als sich diese Sowjetrepubliken dort alle selbstständig gemacht haben. Und dann ist es so, dass der Putin meines Erachtens auch seit 2001 sich radikalisiert hat. Man merkt das in der Reihe 2001, dann 2007, 2014. Das ist ja so eine Kette, wo der Westen am Ende nachher tatsächlich eben zu naiv war, diese Radikalisierung zu erkennen.
Herr Erdmann, wir nehmen Ihre Gedanken mit in die nächste Runde nach den Nachrichten. Da werden wir weitersprechen in der Lebenszeit über die Frage, wie sehr uns der Krieg in der Ukraine berührt und wie weit weg oder nah ist er. Da gibt es viele Aspekte, die wir dann gleich noch erörtern werden nach den Nachrichten. Bis gleich. Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Lebenszeit am Freitagvormittag und wir schauen auf die Geschehnisse in der Ukraine. Die Nachrichten, die wir gerade gehört haben, sind mehr als beunruhigend und wir schauen alle sicher mit großer Sorge auf diese Entwicklung. Besonders in Sorge sind natürlich auch diejenigen, die Angehörige in der Ukraine haben und hierzulande leben. Meine Kollegin Claudia van Laak, die war unterwegs in Berlin vorm Reichstag. Da haben sich spontan auch Menschen versammelt, um ja für Frieden auch zu demonstrieren und sie hat diese Stimmen eingefangen.
Ich bin fassungslos, was gerade in der Ukraine weiter passiert. Es sollte mich nicht überraschen, es überrascht mich trotzdem.
Ich habe das erwartet. Ich war mir bewusst, dass früher oder später das kommt, weil Putin hat sein Ziel, die Ukraine zu vernichten.
Der Krieg geht eigentlich schon 8 Jahre. Da sterben die Leute täglich und das ist ein Land weiter von Deutschland. Dann ist das nur ein Land zwischen Deutschland und Krieg. Ne? Das ist auch, was die deutschen Leute halt jetzt schon verstehen sollen.
Das ist das, was wir verstehen müssen. Professor Dieter Lenzen hat ja auch vor den Nachrichten schon einmal darauf hingewiesen, dass wir auch die Menschen hierzulande vorbereiten müssen, dass es Veränderungen geben wird. Ursula Schöbel, Sie sind Soziologin, Coach, Therapeutin aus Berlin. Wenn wir auch auf die Menschen in der Ukraine schauen, Sie haben schon gesagt, Sie haben sofort an die Kinder dort auch denken müssen. Ja, ich habe Menschen im Fernsehen gesehen, gehört, Väter, Großväter, die ihre Töchter, Enkel aus dem Land gebracht haben, dann wieder zurück sind, um ihr Land zu verteidigen. Das ist eine so unvorstellbare Situation. Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Naja, vor allen Dingen, dass wir wissen, dass diese Hilflosigkeit, die in dem Moment ja schon bei uns selbst eintritt, uns noch viel mehr herausfordert, wenn es um unsere Kinder geht. Und dass wir wissen, dass Kinder das direkte Kriegserleben nochmal viel ungefilterter erleben als wir Erwachsenen, wo wir doch über gewisse Schutzmechanismen verfügen. Ich war 2014 im Gazastreifen mit einer Organisation, um Kinder, die durch diese 51-tägige Bombardierung traumatisiert sind, zu unterstützen und zu verhindern, dass sie sozusagen ganz schwere posttraumatische Störungen entwickeln. Und diese Sorge um unsere Kinder, diese ist natürlich eine ganz besondere und weckt in uns aber auch Kräfte, die wir sonst vielleicht nicht zur Verfügung hätten, wenn es nur um uns ginge.
Das heißt?
Das heißt, dass wir in dem Moment, ich habe gestern mit einer Freundin gesprochen, die eine Tochter hat, die schon lange im Koma liegt, dass dieser Moment von, ich muss aktiv werden, wo kann ich eventuell mit meiner Tochter hin, wenn es, wenn zum Beispiel ne, Berlin gefährdet wäre, weckt in uns Handlungsimpulse, die uns über die Schockstarre, die uns sicherlich auch ergreifen kann, in die Handlung bringt.
Gleichzeitig ruft es bei vielen Dinge wach, die wir eigentlich so nicht mehr erleben wollten. Dieter Lenzen, Sie haben, ich habe es gesagt, heute Ihren vorletzten Arbeitstag als Präsident der Hamburger Uni. Sie sind Sohn von Eltern, das haben Sie geschildert, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Und Sie sagen, das steckt auch in den Knochen, in den Genen. Wie schauen Sie da auf die Menschen in der Ukraine?
Den Ukrainern ist ja ein ähnliches Schicksal sozusagen in ihrer Vergangenheit zuteil geworden. Das Land liegt geopolitisch in einer Lage, in der ständig solche Auseinandersetzungen auf ihrem Territorium stattgefunden haben. Denken Sie an die Versuche, die erfolgreichen Versuche Hitlers seinerzeit, die sogenannte Kornkammer Ukraine zu besetzen, die Weizenvorräte nach Deutschland zu schaffen und die Bevölkerung verhungern zu lassen. Das Gleiche ist durch die Sowjetunion geschehen von anderer Seite. Das heißt, dieses Land hat eine Erfahrung des ständig Zerrissenwerdens und dadurch natürlich ein gespaltenes Verhältnis zu den Nachbarn. Hinzu kommt ein ungelöstes Problem. Die Ukraine besteht ja im Grunde aus zwei Volksgruppen, wenn man so will, nämlich den Ukrainern, die auch Ukrainisch sprechen, und der russischsprachigen Bevölkerung. Hier hat, und das ist ja vorhin ein Stichwort gewesen, zwar in einem anderen Zusammenhang, eine Versöhnung nicht stattgefunden.
Der Hörer und Herr Erdmann hat darauf hingewiesen.
Genau, genau, und eben auch kein gelungener Versuch, diese verschiedenen Kulturen auch mit eigenen Rechten zu versehen, politischen Rechten. Das rächt sich jetzt, dass das nicht erfolgreich gewesen ist, wenn es denn versucht wurde. Und insofern, Sie haben gefragt, was denken wir über die Menschen dort? Sie sind das Opfer einer geopolitischen Lage und des Zerrissenseins zwischen großen Mächten, wobei im Moment das ja im Wesentlichen eine große Macht ist, das andere ist eher ein Haufen von Minimächten.
00800 446 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie in die Sendung gestellt werden möchten. Viele Hörerinnen und Hörer versuchen durchzukommen. Ich bitte um Entschuldigung, dass natürlich nicht alle es schaffen, durchzukommen. Wir haben ein Hörerteam, das wild arbeitet und Ihre Anrufe entgegennimmt. Helene Pavlo ist durchgekommen. Sie hat uns aus Hannover erreicht. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben welchen Hinweis für unsere Sendung? Welche Gefühle gehen durch Sie, wenn Sie auf die Ukraine schauen?
Ja, also ich habe in der Mail geschrieben, dass sich für mich da ein Bogen geschlossen hat gestern. Ich bin 34 Jahre alt und habe in meiner Kindheit von meinen Großeltern sehr viele Erzählungen aus dem Zweiten Weltkrieg, ihr Erleben, ganz persönlich, aber auch im politischen Kontext gehört. Und das hat im Grunde meine ganze Kindheit begleitet. Nun bin ich mit Jahrgang 87 weit entfernt von irgendwelchen Kriegshandlungen in Deutschland, auch von der Wiedervereinigung und diesem Friedensprozess, der dem vorausgegangen ist, habe ich aktiv nichts mitbekommen und merke jetzt, dass mit diesen Kriegshandlungen in der Ukraine, mit diesem Konflikt, mit dieser Konfliktlinie, ganz viel von dem, was mir erzählt worden ist und was auch in der Familie weitergetragen worden ist, jetzt irgendwie mit meinem Leben gefüllt wird, obwohl ich überhaupt nicht an diesen Kriegshandlungen beteiligt bin. Ich habe auch keine Kontakte in die Ukraine, aber was da vermittelt worden ist an Notfallplänen, an Handlungen, die ich beobachtet habe, das merke ich jetzt, an Solidarität, an Wert von Freundschaft und Gottvertrauen, dass das jetzt eine sehr besondere Rolle spielt.
Inwiefern?
Dass gerade das, was auch eben gesagt worden ist, dass mit dem Brudervolk dort und auch mit der Solidarität mit den Menschen vor Ort mich so erschüttert, weil es eigentlich hier auch immer hieß, mit wem ich am Tisch sitze, auf den schieße ich nicht. Das ist so ein Wort meines Großvaters. Und die Betroffenheit, dass diese ganze Erfahrung, dass das jetzt hier so nah heranrückt. Und ich auch glaube, dass eigentlich die Menschen hier in Deutschland, auch die meiner Generation, damit eigentlich bisher nicht viel anfangen konnten, dass alles sehr weit weg war. Und ich jetzt quasi das Gefühl habe, dass es eine Reaktivierung von etwas ist, was in mir schon war. Und das mich auf jeden Fall in so auch eine Notsituation und einen Aktionismus in ein Handeln drängt, da sich zu positionieren, Solidarität zu zeigen, auf die Straße zu gehen und alles in meiner Macht Stehende zu tun, damit der Krieg nicht weiter geführt wird, sondern Frieden geschlossen wird. Mhm. Ja.
Auch etwas anknüpfend an Dieter Lenzen, der ja auch gesagt hat, was steht jetzt an, was können wir tun? Sie sagen, auf die Straße womöglich gehen, einfach zeigen, wie es ihnen geht und dass sie nicht willens sind, zuzugucken, wie die Menschen dort in der Ukraine sterben. Und das, was Sie beschrieben haben, dieses Gefühl, das hat uns auch Felix Roth in einer Mail beschrieben, der uns aus Stiefenhofen geschrieben hat. Ich bin zwar erst 30 Jahre alt, aber doch habe ich Angst. Meine Großeltern, Jahrgang 1999, 1930 haben beide den Krieg erlebt. Sie reden über diese Zeit kaum, aber doch merke ich ihre Angst. Und diese Angst, die kann er verstehen, denn auch er als junger Mensch hat nun Angst. Angst vor allem, was da kommt, auch militärisch. Ich möchte eine weitere Hörerin, danke Ihnen erst einmal, Frau Palo, dass Sie uns geschildert haben, wie es Ihnen geht, was Ihre Gefühle sind, wenn Sie auf den Krieg in der Ukraine schauen, geschildert haben. Eine Lehrerin hat uns angerufen aus Nordhessen, die russische und ukrainische Kinder unterrichtet. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Bin ich zu hören?
Sie sind zu hören, genau. Und in der Sendung.
Ja, also ich unterrichte an einer Schule, wo eine sehr bunte Schülerschaft ist und dort eben auch Schülerinnen und Schüler aus Russland und der Ukraine sind. Ich habe seit Anfang der Woche das schon zum Thema gemacht. Und mir ist aufgefallen, und da sehe ich auch so meine Aufgabe, auf sinnvolle Informationsmedien zu verweisen. Es gibt so viel Unwissenheit und also über die geostrategische Lage, die Kanäle, die die russischen Schülerinnen, die ukrainischen SchülerInnen nutzen. Es ist sehr, sehr, also man kann nur werben für sinnvolle Informationskanäle. Immer auch mit dem, also dass wir manches eben nicht wissen. Und da stößt man als Lehrkraft so ein bisschen auf Barrikaden, wenn dann in den Familien diese Verschwörungsmythen da so am Abendbrottisch behandelt werden, ist man morgens als Lehrkraft in einer ganz großen Hilflosigkeit. Was für mich gestern ganz neu war, das haben meine SchülerInnen, glaube ich, auch so ein bisschen neu erlebt, meine eigene Ohnmacht. Also Sie haben auch gefragt, Frau XY, was sollte man denn jetzt tun? Und ich habe sonst immer gedacht, ich könnte da irgendwie Antworten geben. Das fand ich war ein ganz berührender Moment, wo Sie gemerkt haben, ich selber als Historikerin stehe völlig hilflos vor diesem Konflikt, dass Sie auch gemerkt haben, auch die Lehrkraft gibt keine Antworten. Und das sind so meine zwei Aussagen zu dieser Sendung. Einerseits muss man dafür werben, sich aus sinnvollen Medien zu informieren über diesen Konflikt und keinen Verschwörungsmythen, Ideologien anzuhängen. Und auch, dass man, wenn man darüber spricht, dass man auch thematisieren kann, wie hilflos man gegenüber dieser Eskalation sich fühlt.
Konnten Sie das denn gegenüber den Kindern auch auflösen?
Ja, auflösen in dem Sinne. Also ich habe denen noch mal so ein bisschen gezeigt, was wo man eventuell sinnvolle Informationen herbekommt und was vielleicht nicht so gut ist, zu konsumieren. Bestimmte Sachthemen, das wollen die dann ja auch wissen. Ja, sollte Deutschland jetzt schnell Waffen liefern? Da bin ich ja als Mensch auch nicht in der Lage, das zu beantworten. Ich sehe das auch als ich fand das gut auch, dass ich mich in meiner Ohnmacht da nicht nur als Lehrkraft, als Lehrerin, sondern dass ich in meiner Ohnmacht auch gezeigt habe, ich bin ganz erschrocken, dass ich unterrichte, dass normalerweise sind das Konflikte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts und auf einmal kommt das in meinen Klassenraum hineinspaziert, diese Thematik, und dass sie da auch merken, dass das macht auch was mit mir als Mensch. Ich bin ja bin ja kein Lehrerautomat. Mhm. Und ja, und was ich ganz wichtig finde, das wäre auch so, also war mein Anlass auch überhaupt mich in der Sendung nochmal einzuschalten. Ich finde nicht, dass der Deutschlandfunk überdosiert in der Berichterstattung. Ich bin ganz froh und ich bin auch ganz froh über alle Korrespondenten, die immer sagen, das sind noch keine gesicherten Informationen, diese Vorsicht. Das finde ich, also ich finde die Berichterstattung gut und da möchte ich auch also für werben, dass man so diese vorurteilsfreie Berichterstattung kennenlernt. Das haben viele SchülerInnen aus meinem Kontext haben das nicht. Die haben sehr viel vorurteilsbehaftete Berichterstattung in ihren familiären Kontexten und ich sehe meine Aufgabe als Lehrkraft erstmal aufmerksam zu machen, dass es auch andere Informationskanäle gibt.
Das ist angekommen. Ich danke Ihnen auch nochmal für diesen Hinweis und auch darauf, dass Sie unsere Berichterstattung erwähnt haben. Wir werden auch gleich nach den 11 Uhr Nachrichten nochmal schauen, wie die Entwicklung aktuell ist. Dazu kommt mein Kollege Peter Sawicki auch nochmal ins Studio. Zu dem, was Sie gerade beschrieben haben, auch noch eine Mail von Claudia Ranft. Erziehung zum Frieden, schreibt sie, muss Schulfach werden. Das ist die Lehre, die sie aus dieser Eskalation zieht. Wir haben schon viel zu lange bräsig, bequem so getan, als sei Friede etwas, das einfach so gegeben ist, solange es uns nicht trifft. Und das findet sie sehr wichtig. Das also die Zeilen von Frau Ranft. Herzlichen Dank nach Nordhessen eben an die Hörerin, die uns geschildert hat, wie sie das in der Schulklasse gestern erlebt hat mit russischen und ukrainischen Kindern. Und wir haben die nächste Hörerin schon in der Leitung, Karin Kleibel, die uns aus Berlin angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Vielen Dank. Wie sehr berührt Sie die Entwicklung?
Ja, also ich kann mich sehr anschließen dem, was Sie gerade eben vorgelesen haben. Es geht darum, Frieden zu lehren. Und also was ich auch in meiner Mail geschrieben habe, ich habe tatsächlich Großeltern erlebt und gehabt, zwei Weltkriege haben. Also auch für mich, ich kann mich da auch an Lenzen anschließen, dieses Bewusstsein von Krieg war bei uns in der Familie. Ich weiß, dass ich als Kind oft Krieg geträumt habe, obwohl ich ihn nie ertappt. Und dennoch, ich bin demütig und dankbar, dass ich bin jetzt 62, dass ich aufwachsen konnte in einem Land, in Freiheit, in Wohlstand, in Frieden. Und das ist so unfassbar wichtig, dass wir wirklich gucken, wie entsteht Frieden und wie können wir Frieden gestalten in allen Punkten. Und was ich in meiner Mail auch geschrieben habe, also ich war gestern unfassbar fassungslos und hilflos vor allem auch, aber ich habe ich habe mir gesagt, ich will meine Gefühle und meine Gedanken nicht von diesem Wahnsinnigen in Moskau bestimmen lassen. Ich will nach Lösungen suchen und auf jeden Fall möchte ich Geflüchteten helfen und ich werde am Sonntag zur Demo gehen. Ja.
Auch Ihnen einen ganz herzlichen Dank für das, was Sie uns gerade damit geteilt haben, über Ihre Fassungslosigkeit, Ihre Verzweiflung, aber eben auch das, was Sie sagen, also nicht einfach stehen bleiben, sich da lähmen lassen, sondern handeln. Das ist sicherlich etwas, was ein Gefühl ist, was viele von uns haben, dass man nicht so hilflos zugucken kann eigentlich, was da gerade passiert. Herzlichen Dank nach Berlin erst einmal. Nina George, Sie sind, Sie haben es erzählt, seit Jahren schon engagiert in Sachen Literatur und Kultur unterwegs. Da wird gerade ja auch viel zerstört in der Ukraine. Zarte Pflanzen zum Teil in der jungen Demokratie. Was löst das in Ihnen als Schriftstellerin und Journalistin aus, auch wenn wir darauf schauen, was können wir tun? Oh, da habe ich Sie im falschen Moment erwischt.
Alles gut. Ich habe es versucht, ganz, ganz still für mich zu behalten, den Hustenanfall, aber das hat nicht ganz geklappt.
Aber ist vorbei.
Weitestgehend. Unsere Kollegen und Kolleginnen und die Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen, Intellektuelle aus der Ukraine haben uns eigentlich ein sehr wichtiges Signal die letzten 24 Stunden gegeben, nämlich, dass man klar macht, dass die zeitgenössische ukrainische Kultur, dass die sich entwickelt hat, dass dort etwas da ist, ein Selbstverständnis, dass es nicht nur um Themen geht, die für uns heute offensichtlich sind, nämlich die russische Politik zu kritisieren, sondern dass es auch führende Kunstinstitutionen gibt, dass es eine unglaubliche Entwicklung des Selbstverständnisses gegeben hat. Und ich denke, das ist sehr wichtig zu vermitteln, dass wir nicht nur über unsere Kolleginnen reden sollen als Opfer, sondern auch als jemand, die sind da. Und die zarten Pflänzchen, die könnten wir auch insofern schützen, indem wir immer wieder drüber reden. Und ich muss sagen, ich bin sowohl Frau Palo als auch unserer Historikerin aus Hessen wahnsinnig dankbar, weil sie zwei Dinge angemerkt haben. Erstens, einerseits sich ohnmächtig zu fühlen, andererseits aber auch den Wunsch zu haben, zu demonstrieren. Und eine Demonstration ist ja nicht nur für den Selbstgestaltungswillen da, ich bin auf einer Demo, hurra, sondern es nützt ja auch etwas, um den eigenen Politikern und Politikerinnen zu zeigen, wir wünschen uns ein Frieden. Und wir demonstrieren dafür, bitte setzt euch dafür ein. Das heißt, jeder, der auf einer Demo ist, macht eine Aussage und wir können diese Aussage machen. Und auch Frau Palos Wunsch und auch von der Lehrerin aus Hessen, freie, sinnvolle Informationen zu vermitteln, ist ja bereits ein Teil, um Frieden zu lehren. Frieden zu lehren, das kann man mit ganz, ganz konkreten Inhalten füllen, indem man zum Beispiel sagt, die freie Presse, die wir hier haben, übrigens auch aufgrund der Gebührenordnung, für die ich sehr dankbar bin an dieser Stelle, weil sie eine freie Presse wirklich überhaupt erst möglich macht. Aber um Frieden zu lehren, gehört gerade auch in der digitalen Welt, in der unsere jungen Menschen aufwachsen, dazu, Fake News zu erkennen. Sich bewusst zu sein, dass es wirklich Fake News Fabriken gibt. Zurzeit werden die sozialen Medien und Netzwerke geflutet von sogenannten Bots, die Putin-positive Kommentare automatisch ablassen. Auch das gehört zu einer Friedenslehre dazu, zu begreifen, wie entstehen Informationen, wie werden sie gefälscht, wem nutzen sie. Und um nochmal auf die zarten Pflänzchen zurückzukommen. Es ist natürlich auch die Stunde einerseits der Politik und der Gewalt und andererseits aber auch der Kunst und der Kultur. Denn darüber können wir immer sprechen, über ukrainische Schriftstellerinnen, Musikerinnen, Künstlerinnen. Das können wir immer tun. Wir müssen jetzt nicht anfangen, auch noch zusätzlich, obwohl man das machen kann, die ukrainische Militärs mit Geld zu unterstützen, was im Moment auch ein sehr, sehr starkes Hilfsmomentum ist. Ich sehe das im Moment überall aufploppen. Und die zarten Pflänzchen sind eigentlich schon ziemlich starke Bäume.
Wir schauen auch auf die Kultur, wie Sie es beschrieben haben, auch in unseren Programmen. Die Öffentlich-Rechtlichen, die Sie angesprochen haben, sind ein Informationsmedium, sicher ein wichtiges, gerade in Krisenzeiten. Wir haben auch eine große Zeitungslandschaft, die für Aufklärung und Information auch sorgt. Natürlich gibt es im Netz auch vieles, aber sicher muss man da auch lernen, mit Medien umzugehen. Dieter Lenzen, Sie haben gemeinsam mit dem Hamburger Abendblatt einen Podcast, den Sie regelmäßig bedienen. Und da soll es jetzt auch demnächst um die Ukraine gehen, den Krieg dort. Was ist da genau das Thema?
In der Tat, nach dieser Sendung nehmen wir diesen Podcast auf. Da geht es ein bisschen mehr um die Geschichte, wie es dazu kommen konnte. Was sind die Dinge, die vernachlässigt, übersehen, nicht gewusst wurden? Warum hat es diese Demontage von Kraft gegeben? Das muss man sagen, bei allem dafür sein, dass wir Friedenserziehung machen, muss man ja klar sehen, die Menschen, die davon getroffen sind, Schüler, Schülerinnen, Studierende, haben ja nur wenig Möglichkeiten, auf diese Prozesse einzuwirken und schon gar auf jemanden, der offenbar unter völligem Realitätsverlust leidet. Deswegen denke ich, wir müssen an einer anderen Stelle ansetzen, nämlich die Frage, wie kann man die russische Bevölkerung erreichen und davon überzeugen, dass das falsch ist, was dort passiert. Ich bin Mitglied des Rundfunkrats der Deutschen Welle. Wir mussten vor 3 Wochen erleben, dass unsere Dépendance in Moskau geschlossen wurde und die Journalisten ausgewiesen wurden. Mit anderen Worten, wir haben im Moment ganz wenig Möglichkeiten, außer dem Netz natürlich, auf die Bevölkerung einzuwirken. Eine Einwirkung könnte sein, ich sage jetzt mal, wenn am kommenden Wochenende 40 Millionen Deutsche auf Demonstrationen wären. Dann würde auch Putin sehen, und wir können das ja gerne uns vorstellen, auch in anderen Ländern Europas, er trifft auf den geballten Widerstand ganz Europas. Das zaghafte Nichts sagen oder ein bisschen sagen und nur betroffen sein oder betulich darauf zu reagieren, das hilft nicht weiter. Also keine Waffe, sondern wenn, dann die Waffe des Wortes und des Bildes. Insofern stimme ich dem zu, was eben ja schon gesagt worden ist, auf Demonstrationen gehen, die muss es natürlich geben, aber massenhaft. Das heißt, wir müssen den Druck auf den Präsidenten über die russische Bevölkerung zustande bringen. Das ist der einzige Weg, den es noch gibt.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich ja auch direkt an die russische Bevölkerung gewandt. Der Aufruf, demonstrieren zu gehen, sich zu zeigen, dass man gegen diesen Krieg ist. Wir haben Sie aufgefordert, uns anzurufen, uns zu schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de, anzurufen unter der Nummer 00800 44644464, und es erreichen uns wirklich viele Nachrichten. Seit der Nachricht des russischen Einmarschs in die Ukraine, schreibt uns ein Hörer, habe ich einfach nur noch Angst. Ich habe das Gefühl, ich muss tatenlos zusehen, wie meine demokratische Weltanschauung zerstört wird. Ich habe Angst und fühle mich absolut machtlos. Also tatenlos zusehen, das möchten auch unsere Hörerinnen und Hörer offensichtlich nicht, Ursula Schöbel. Aber es ist dennoch ja so, dieses Gefühl, man kann nicht so viel tun. Natürlich können wir auf die Straße gehen. Aber als Coach und Therapeutin aus Berlin nochmal an Sie die Frage: Wie können wir diesem Gefühl begegnen?
Also erstes Mal ist es natürlich eine große Herausforderung, die eigene Ohnmacht auszuhalten, ja, dass wir diese Hilflosigkeit und Ohnmacht erleben und merken, es fällt uns nicht sofort etwas ein. Aber wir können das beobachten. Wir können selber feststellen, dass wir in diesem Zustand sind. Und wir können auch merken, dass es sozusagen in verschiedene Richtungen gehen kann, die heute schon alle angesprochen sind. Zum Beispiel in eine Situation zu bekommen, dass man sich von der Angst nicht lähmen lässt, heißt, ich suche nach Informationen, ich suche auch nach einem, ich weiß kein anderes Wort im Moment dafür, aber ein Gefühl nach der Brüderlichkeit mit den anderen Menschen mitzuempfinden, auch wenn das sehr schmerzhaft ist. Ja, die Angst, die wir selber erleben, erleben ja die Menschen in der Ukraine auch. Und dieses Mitempfinden kann dann doch zu einem tieferen Verständnis des gesamten Konfliktes führen und uns auch zu neuen Handlungsmöglichkeiten führen. Ich glaube, es braucht für den einen oder anderen immer einen Moment Zeit, aber es wird kommen.
Stichwort Zeit. Wir werden gleich weiter sprechen, weit weg oder ganz nah, wie uns der Krieg in der Ukraine berührt, das Thema heute in der Lebenszeit. Nach den Nachrichten Aktuelles zur Entwicklung und dann hier weiter in der Diskussion.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Petra Ensminger am Mikrofon, und aufgrund der aktuellen Entwicklung schauen wir erst einmal auf das Geschehen in der Ukraine. Was genau geschieht dort? Das ist natürlich sehr unübersichtlich. Unser künftiger Polen-Korrespondent Peter Sawicki, der beobachtet das noch von Köln aus, ist jetzt im Nachbarstudio. Und Herr Sawicki, es ist unklar, was da genau passiert, aber es sieht so aus, als würden die Angreifer in Reichweite der russischen Hauptstadt Kiew sein. Richtig? Was wissen Sie darüber?
Wenn man sich viele Videos, die im Internet kursieren, anschaut und auch die Meldungen, die zum Teil auch vom ukrainischen Militär verbreitet werden, dann sind russische Soldaten längst in Kiew, teilweise in Zentrumsnähe angekommen. Seit der vergangenen Nacht gab es Sirenen zunächst einmal. Die Menschen sind durch Sirenen geweckt worden, haben sich dann in Luftschutzbunker begeben. Seitdem gab es Explosionen und immer wieder Schusswechsel. Luftangriffe hat es auf die Stadt gegeben, wobei auch Wohnhäuser ganz offensichtlich in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Jetzt scheint es so zu sein, dass es ein Vorrücken vor allem am Boden gibt, und zwar von mehreren Richtungen aus. Man muss wissen, dass Kiew ungefähr in zwei große Teile durch den Fluss Dnieper geteilt ist, und von auf beiden Seiten, auf beiden Ufern rücken russische Soldaten vor. Momentan ist der Stadtteil Obolon, das ist im nördlichen Zentrum von Kiew, ganz offensichtlich im Fokus. Dort sind Panzer gesichtet worden, dort finden offenbar immer heftigere Kämpfe statt. Gleichzeitig sind russische Spezialtruppen offensichtlich auch im Nordwesten der Stadt gesichtet worden. Das heißt, die Lage spitzt sich immer mehr zu.
Und Sie sagen, es handelt sich um russische Truppen. Man liest in den Agenturen, dass es noch nicht ganz klar ist, um wen es sich da handelt, der da in Kiew einrückt.
Sicherlich. Also ganz genau kann man das jetzt nicht verifizieren, wer da von wo ganz genau gekommen ist. Es ist sicherlich möglich, dass es auch belarussische Einheiten sind. Denn wir wissen ja, dass Belarus in diesem Krieg, den Russland gegen die Ukraine angezettelt hat, dass Belarus da an der Seite Moskaus steht.
Wir beobachten das von außen. Entsprechend müssen wir vorsichtig sein mit dem, was wir sagen, auch über die Entwicklung dort. Mit aller Vorsicht, Sie beobachten es, wie gesagt, von hier aus und können was sagen, wie läuft da die Verteidigung? Wie können die Menschen sich dort verteidigen?
Von dem, was man von hier aus in Erfahrung bringen kann, sieht es so aus, dass die Streitkräfte der Ukraine sich überall im Stadtgebiet verteilt haben und da ihre Verteidigungslinien aufgebaut haben. Genaueres lässt sich da natürlich schwer sagen. Die Positionen werden natürlich auch nicht öffentlich gemacht, um sich selbst nicht in Gefahr zu bringen, so zumindest die Position der ukrainischen Armee. Gegebenenfalls könnten auch noch Partisanen Kämpfe dazukommen. Die Menschen, die Zivilbevölkerung ist aufgerufen, in ihren Häusern oder in den Unterkünften, wo sie gerade sind, zu bleiben, gegebenenfalls eben in Luftschutzbunkern. Aber die sind auch aufgerufen, gegebenenfalls schon mal Molotow-Cocktails bereitzustellen, um da gegebenenfalls selbst eingreifen zu können. In den vergangenen Tagen sind da auch Zehntausende Sturmgewehre an Zivilisten verteilt worden. Auch das könnte ein Faktor sein, der in den nächsten Stunden, muss man ja sagen, zunächst eine Rolle spielen könnte. Was das militärisch für Auswirkungen haben wird, ob und wie lange sich die Stadt halten kann, das können wir momentan noch nicht absehen.
Peter Sawicki, Sie beobachten das weiter für uns von hier aus und es wird ausführliche Informationen rund um den Krieg in der Ukraine auch wieder geben in einem ausführlichen Aktuell bei uns hier im Deutschlandfunk ab 10:50. Danke bis hierher. Ja, russische Kampfflugzeuge sind geflogen, Panzer rollen. Der ukrainische Generalstab spricht von massivem Beschuss im Osten des Landes. Jetzt hören wir Schüsse in Kiew. Das Militär meldet Kämpfe nördlich der Stadt. Das alles macht etwas mit uns. Weit weg oder ganz nah, wie sehr berührt Sie der Krieg in der Ukraine? Dieser Frage gehen wir heute hier nach in der Lebenszeit und wollen uns Raum nehmen für unsere Hörerinnen und Hörer, um auch zu hören, wie es Ihnen damit geht. Ein Hörer, der uns angerufen hat, ist jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag, Georg Quetnow.
Ja, Georg Quetnow, mein Name. Ich bin Seelsorger und Diakon und arbeite in Lingen und Haselünne. Ja, ich habe drei Kinder, 16 bis 24, und die machen sich gewaltige Sorgen. Wir verfolgen das natürlich in den Medien, Radio, Fernsehen, alles, was dranhängt, und das macht schon Angst und Bange. Nicht nur mir und meiner Frau, sondern meine Kinder äußern das sehr deutlich.
Was antworten Sie den Kindern oder wie versuchen Sie, sie aufzufangen?
Ja, es ist ja nur eines, ja, beten, ausharren, ihnen zur Seite stehen, zu gucken, dass man ihnen gewisse Sorgen ja nehmen kann. Letzten Endes zu hoffen, dass die Eskalation nicht noch weitergehen, aber sie berichten ja, wie das so weitergeht, und die Ängste sind da und es ist auch, ich arbeite auch mit Menschen mit Behinderungen in der Psychiatrie, also mir begegnen also Ängste und Sorgen von Menschen, das glauben sie gar nicht. Und das Schlimme, vielleicht, wenn ich das noch so sagen darf, ist, es kommen immer wieder die althergebrachten Geschichten und man hört und liest man, ja, wir müssen aufrüsten. Und ich glaube nicht daran, dass immer mehr Waffenfrieden schaffen, das glaube ich nicht, das glauben meine Kinder nicht. Und ich finde es eine Katastrophe. Und ich hatte heute Morgen einen Spruch gelesen und der geht mir echt nahe, dass ich dann auch sage und macht mich auch irgendwo, ja, wie soll ich sagen, ja, es stimmt. Es gäbe keine Kriege, müssten diejenigen, die sie anzetteln, müssten die an die Front. Irgendwo scheint es so zu sein. Wir können in die ganze Geschichte blicken, wir können die ganzen Kriege uns ansehen. Die Geschichte würde anders verlaufen, wenn diejenigen, die sie anzetteln, selbst, sag ich mal, losgehen müssen. Das ist eine Katastrophe. Und ich kann die Ängste, wie soll ich sie nehmen, wenn ich sie selber auch habe? Man kann nur zusammenstehen, wir können gucken und sagen, was sind die wesentlichen und wichtigen Dinge im Leben, uns vielleicht darauf besinnen, vielleicht auch eine andere Lebenseinstellung zu gewinnen zu den Dingen, die uns alle selbstverständlich erscheinen. Wir kriegen das ja alles mit. Naturkatastrophen, Klimawandel, Kriege, alles unmittelbar vor der Haustür. Wir sind gewaltig im Wandel. Es gibt keine Rezepte, die Sachen zu lösen. Und es gibt eigentlich nur eines. Wie kriegen wir Frieden hin? Und zwar auf eine Art und Weise, die uns einerseits vielleicht diese Ohnmacht aushalten lässt, aber andererseits Wege zu finden. Und es können nur diplomatische ohne Waffen sein. Und bitte keine Waffenlieferung in Krisengebiete. Wir müssen das sein lassen. Also ich kann das nur appellmäßig immer wieder sagen. Ich sage es in meinen Kreisen auch. Das ist der absolute Wahnsinn. Vielleicht so viel.
Georg Quettner, herzlichen Dank. Und uns hat eine Hörerin aus Berlin auch geschrieben, Susanne Zülke, die es ähnlich sieht. Wir müssen gut und klar miteinander reden, hat sie uns geschrieben. Auf aufpeitschende Begriffe verzichten und handlungsfähig bleiben. Lasst uns die Menschen ansprechen. Jeder, der mit Krieg zu tun hat, kann sich verweigern, entziehen oder Handlungen verlangsamen. Also wie kriegen wir Frieden hin? Möglicherweise müssen da viele auch die Waffen niederlegen. Ich höre im Hintergrund meine Gesprächsgäste auch tief durchatmen. Ich glaube, Nina George war das, die einen Stoßseufzer in das Mikrofon hat ziehen lassen.
Ja, ich dachte gerade daran, ich habe einen Kollegen in Polen und der berichtete davon, dass er sowohl einen ukrainischen als auch einen russischen Kollegen im Büro hat. Und die haben gestern, da sie unter 27 sind, ihre Einberufungsbefehle bekommen, müssen das Büro in Polen verlassen, wo sie gearbeitet haben und werden müssen gegeneinander kämpfen. Und insofern die Waffen niederzulegen, was ich habe mir gerade vorgestellt, was ich den beiden sage. Fahrt nicht nach Hause, verweigert den Dienst. Was hat das für Folgen? Versteckt euch, kommt nach Berlin. Ich habe noch ein Gästezimmer. Das sind dann Gedanken, die mich dann plötzlich aufseufzen lassen, zutiefst. Ja.
Verständlicherweise. Ich danke meinem Hörer, der uns aus Berlin angerufen hat, und schalte rüber aus Lingen, Entschuldigung, und schalte rüber zu meinem Kollegen Andreas Stopp ins Nachbarstudio, der uns noch einige Stimmen präsentiert. Hörerinnen und Hörer, die uns angerufen und geschrieben haben.
Ja, also Peter Enzmünger, es kommt sehr, sehr viel auf unsere Tische. Viele Hörer fühlen sich absolut hilflos, wie zum Beispiel Frau Schmarz aus Weingarten, und sie stellt sich und uns allen die Frage: Was kann ich eigentlich für die Menschen in der Ukraine tun? Und das ist der Tenor der Zuschriften, die wir gerade bekommen zur Stunde. Die Menschen wollen etwas tun, sie möchten etwas bewirken, und sei es auch nur ein Staubkörnchen in diesem Wirbelsturm. Einen Vorschlag hat Rainer Mannheim Rousseau. Er sagt, jeder Bürger des freien Europas sollte eine Patenschaft für eine in Not geratene ukrainische Familie oder Person übernehmen und diese so unterstützen, dass wenigstens materielle Not überwunden werden kann. Viele Zuschriften beschäftigen sich auch mit dem Gebet und dem Beten. Bettina Fuhrmann: Als Christin wünsche ich mir, dass die Kirchen und freien Gemeinden sich zusammenschließen und schnellstmöglich 24-Stunden-Gebete einrichten für die Menschen in der Ukraine, in Russland und für alle verantwortlichen Entscheidungsträger. Ruth Drossel schreibt, Jahrgang 1951, sie berichtet von ihrem Déjà-vu-Erlebnis, das sie von ihren Eltern hat. Die Traumatisierung unserer Generation in alle Richtungen, die brechen gerade auf. Es macht mich fassungslos, dass man so wenig auf klassische Charakterstrukturen von Despoten schaut in den Beurteilungen. Und Petra Enzminger, wenn Sie mir die Minute noch gestatten, Ulrich Weinert, er ist Jahrgang 1938. Er beschäftigt sich mit dem, was er gerade in unserer Sendung gehört hat, besonders auch die Anfangspassage von Professor Lenzen. Ich darf zitieren: Es fällt mir schwer, bei all den anrührenden Worten der geladenen Gäste überhaupt noch einen Satz zu formulieren. Für mich ist meine persönliche Geschichte untrennbar an die Leiden der anderen gebunden, ohne dass mir das bewusst geworden ist in meinem langen Leben, obwohl ich selbst unter Kriegsereignissen als Kind, Bomben, Flucht, Angst vor den Russen gelitten habe. Ich habe geweint, als Willy Brandt seine Friedenspolitik gegen Widerstände durchsetzte. Ich war glücklich über Gorbatschows Bemühungen zur Deutschlandpolitik. Es verschlug mir die Sprache, mitzuerleben, wie die Vereinigung Deutschlands gelang. Ich leide heute täglich beim Blick auf die zunehmende Irrationalität hier und anderswo auf der Welt, und ich erschrecke darüber, dass ich selbst auch nicht den kleinsten Versuch unternommen habe, mich konkret für gegenseitiges Verstehen zwischen Russen und Deutschen eingesetzt zu haben. Soweit der Tenor unserer Hörerzuschriften, Peter Enzminger.
Herzlichen Dank, Andreas Stopp. Und ja, auf jeden Fall sehr anrührend, auch sehr ergreifend, was in unseren Hörerinnen und Hörern vorgeht. Professor Dieter Lenzen, auch Ihr eingangs geschildertes Erleben mit den Geschehnissen in der Ukraine berührt also unsere Hörerinnen und Hörer sehr. Wenn Sie das hören, was Herr Weinert uns geschrieben hat, dann wird das sicherlich auch nochmal auch Ihnen so gehen, dass Sie Erinnerungen haben, die Sie eigentlich gar nicht haben können. Wie schauen Sie auf das, was unsere Hörerinnen und Hörer da geschrieben haben? Wie können wir als Gesellschaft auch damit umgehen? Was würden Sie sagen?
Also es ist ja doch erstaunlich zu sehen, wie viele Menschen, die um meine Generation herum gelebt haben, altersmäßig meine ich ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und als ich vorhin sagte, der Zweite Weltkrieg ist nicht zu Ende, meinte ich das damit. Das ist noch in uns in der einen oder anderen Form. Vorhin hat jemand das Wort Zusammenstehen verwendet. Da würde ich gerne dran anknüpfen. Das ist vielleicht ein bisschen pathetisch auf den ersten Blick, aber wir müssen aufpassen, dass der Druck, der jetzt von außen kommt, das war schon bei der Corona-Krise so, nicht zu einem, zu inneren Auseinandersetzungen führt. In dem Augenblick, wo die Aggressionsschwelle sinkt, und das ist ja nicht nur Betroffenheit, sondern es ist ja auch Wut da, neigen natürlich die Menschen, diese Wut zunächst mal zu kanalisieren in die nächst erreichbare Richtung. In Richtung von Putin ist das ja wirkungslos. Also mit anderen Worten, zusammenstehen ist jetzt das Wort der Stunde. Wir müssen gemeinsam ein Verständnis entwickeln, wie wir mit dieser Situation umgehen. Und ich würde durchaus auch sagen, wir wissen nicht, was kommt. Zusammenstehen heißt auch, uns vorbereiten auf Ereignisse, die wir im Augenblick an uns selber noch gar nicht vermuten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Deutschland zu einem Kriegsgebiet wird. Das muss man klar sehen. In der einen oder anderen Form. Jetzt werden Truppen nach Deutschland verlegt. Und es war immer die Sorge, dass Deutschland sozusagen der Austragungsort des Kampfes gegen Versorgungstruppen sein würde. Ich will damit sagen, lasst uns dafür sorgen, dass wir jetzt nicht intern Mini-Konflikte ausführen, von Nachbarschaftskonflikten bis Ehekonflikten, das ist nicht die Stunde, sondern Zusammenstehen ist jetzt angesagt und das müssen wir mit Form versehen. Demonstrationen sind das eine, aber wir müssen auch uns Gedanken darüber machen, wie wir uns selber schützen.
Nina George, eine Hörerin hat ja auch geschrieben, sie fühlt sich hilflos, Frau Schwarz, und gefragt, was kann ich für die Menschen tun? Dieter Lenzen sagt jetzt, Zusammenstehen ist auch eine ganz wichtige Größe, die wir jetzt zeigen müssen. Sie haben geschildert, wie Sie überlegen, was Sie tun können, um Ihre Kolleginnen und Kollegen zu schützen, ihnen vielleicht sogar ein Zimmer zur Verfügung zu stellen, damit sie sich schützen können und in Schutz sind. Wenn wir auf die Gesellschaft auch blicken, auch mit dem, was Dieter Lenzen gerade gesagt hat, was ist unsere größte Aufgabe und Herausforderung? Wo sehen Sie die gerade?
Durch die Erfahrung, die ich die letzten 2 Jahre mit der Situation in Belarus gemacht habe, habe ich eins gelernt. Die, die in den Ländern sind und die quasi durch eine Informationsbrandschutzmauer abgeschnitten sind, keine Information kommt rein, keine kommt raus. Was sie dann erreichen sollte und was wirklich auch deren Herzen stärkt, ist Solidarität. Das heißt, Solidarität vermitteln. Das kann man einerseits machen durch Demonstrationen. Das kann man andererseits vermitteln dadurch, dass man immer wieder, sofern man in einer Position ist, wo man öffentlich sprechen kann, das können Lehrerinnen sein, das können Künstler daran sein, Intellektuelle, andere, das zu thematisieren und auch Solidarität zu vermitteln. Man kann sich mit anderen zusammentun, das heißt Verbände, Vereine. Jeder, der ein Ehrenamt hat, kann sich an dieser Stelle am Wochenende etwas überlegen, wie kann man Solidarität ausdrücken und kommunizieren. Wenn man das, wenn man aber mehr tun möchte, etwas, was sich ebenfalls bewährt hat, auch während der noch fortgesetzten Krise gegen die Bevölkerung und Demokratiebewegung in Belarus ist Spenden an Hilfsorganisationen in den Anrainerstaaten. Das heißt, überall dort, wo wir einerseits die Ukraine und andererseits Polen an die Anrainerstaaten stoßen sehen, die sich damit beschäftigen werden, Fliehende aufzufangen, dass dort Möglichkeiten gesucht werden, mit Sachspenden als auch Geldspenden diese Hilfsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen zu unterstützen. Und wenn man politisch tätig ist, was ja der eine oder andere vielleicht auch ist, und sei es nur im Ortsverein, dass man darüber spricht, erleichterte Visas für Verfolgte, für Studierende, Intellektuelle, für politisch Bedrohte und Ähnliches zu erlangen und auch grundsätzlich erleichterte Visa. Das sind sozusagen die 3 Stufen dessen, um die Ohnmacht zumindest so zu füllen, dass man eine aktive Handlungsmöglichkeit hat.
Handlungsfähigkeit und auch zu fühlen.
Fühlen, das ist übrigens noch etwas. Ich habe ein bisschen mitgelesen, die Kommentare auf Facebook von unseren Kollegen und Kolleginnen, die zuhören. Etwas, was allen plötzlich bewusst wird, ist eine Erweiterung des Bewusstseins über die eigene Ohnmacht und über das eigene Mitfühlen, auch transportiert durch unsere Eltern, durch unsere Großeltern. Und mehr denn je, seit 24 Stunden denke ich an meine Großmutter, an meinen Großvater. Ich denke an meine Eltern, die geflohen sind, als die Mauer gebaut wurde. Ich denke an die Angst meiner Mutter, wenn Feuerwerke sind, weil sie zum Bombenabwurf noch in Dresden war, als kleines Mädchen. Und ich hätte selber nicht gedacht, dass das so tief in mir ist. Und dieses Begreifen setzt sich von unserer kleinen Gruppe gerade fort. Und deswegen nochmal danke an Professor Lenzen für dieses Bild. Es ist nicht vorbei, denn es ist in uns.
Ursula Schöbel, da sind viele Stichworte auch gefallen, die Sie sicher gerne aufgreifen möchten, als einerseits Soziologin, aber auch als Coach und Therapeutin aus Berlin. Diese Ohnmacht, die wir beschrieben haben, aber auch gleichzeitig diese Handlungsfähigkeit, die wir in vielen Dingen, die Frau George gerade beschrieben hat, ja auch durchaus zeigen können. Und gleichzeitig auch das, was in uns aufbricht, was Dieter Lenzen und auch unsere Hörerinnen und Hörer beschrieben haben. Wo würden Sie sagen, wo würden Sie da am ehesten ansetzen jetzt wollen nach dem Zuhören?
Ja, ich finde alle diese Vorschläge, die gekommen sind, sehr hilfreich. Ich will mal auf diesen Punkt eingehen, dass wir in diesem Mitfühlen und Miterleben und auch an das, was ja Herr Lenzen gesagt hat, dass das in uns lebt. Wir wissen von 3 bis 4 Generationen vererbte, in Anführungszeichen, Kriegstraumata. Das heißt, es lebt in uns und wird jetzt auch aktiviert. Und eine der größten Herausforderungen ist, würde ich jetzt mal aus psychotherapeutischer Sicht sagen, dass wir eine Ich-Stärke entwickeln, dass wir uns von diesen Ängsten nicht lähmen lassen. Sie sind mit uns, aber es braucht sozusagen die innere Herausforderung, sich dem zu stellen, sogar möglicherweise auch zukünftig, Herr Lenzen hat es angedeutet, auf eigene Kriegssituationen vorzubereiten. Und jede Herausforderung, die erstmal mit einer Überforderung beginnt, kann aber Kräfte uns wachrufen, von denen wir nichts geahnt haben und die wir jetzt erst in dieser Situation entwickeln können. Und diese Ich-Stärke, die wir entwickeln können, führt uns nochmal vielleicht auf all diese Ideale zurück, die wir ja auch in diesen Friedenszeiten, uns selbst geschworen haben. Ja? Also nie wieder ein Krieg in dieser Form. Jetzt erleben wir, dass das so nicht möglich ist, aber wir können der Kriegsangst begegnen, indem wir uns an unsere eigenen Ideale erinnern. Und jeder von uns hat die Möglichkeit, seine Stimme zu erheben an ganz unterschiedlichen Stellen und vielleicht auch erstmal sich selbst bewusst zu werden, dass wir jeder eine Stimme haben.
Weit weg oder ganz nah, wie sehr berührt uns der Krieg in der Ukraine? Offensichtlich sehr, wenn wir auch darauf schauen, wie viele Hörerinnen und Hörer versuchen, uns zu erreichen per Mail oder per Telefon. Einer ist durchgekommen, Harald Frey, der uns aus Hamburg angerufen hat und Schulleiter ist. Und schönen guten Tag erstmal. Und Sie haben das Wort.
Ja, guten Tag. Ja, danke schön. Also ich war Schulleiter bis 2008. 2009 bin ich nochmal nach Kaliningrad gefahren. Ich habe einen persönlichen Bezug, weil mein Vater von Litauen aus 41 nach Russland marschiert ist. Und ich habe dann versucht, zu Russen Kontakt zu haben, indem ich einen Kaliningrad-Austausch gemacht habe. Wir waren Immanuel-Kant-Gymnasium in Hamburg und Königsberg war ja die Stadt von Immanuel Kant. Und dann haben wir über viele Jahre mit 7., 8. Klassen, auch ein paar Oberstufenschülern, immer wieder Austausch gemacht. Russen bei uns, wir bei den Russen. Und wir haben ganz, ganz viele gute Kontakte gehabt. Und es war immer ein Gegensatz zwischen den Grenztruppen, die sehr rigoros waren, ihren eigenen Leuten gegenüber auch, und der persönlichen Kontakt, den persönlichen Kontakten mit den Russen. Und das war also mein Hauptansatz. Und das werde ich jetzt versuchen, zu den Leuten wieder Kontakt zu haben oder neu zu bekommen. Obwohl die Kollegin, mit der ich damals Kontakt hatte, die ist inzwischen verstorben. Ihr Vater ist wahrscheinlich in Leningrad bei der Blockade verhungert. Und mein Vater ist kurz vor Leningrad verwundet worden und ist dann nicht mehr dahin gekommen, glücklicherweise. Also da habe ich einen, wie Sie merken, auch einen sehr persönlichen, emotionalen Kontakt. Aber ich fühle mich natürlich auch hilflos jetzt. Was soll man denn außer ein bisschen Kontakt halten, wirklich tun? Mhm. Flüchtlingen helfen, finde ich gut. Und demonstrieren ist vielleicht auch gut. Aber ansonsten gegen eine russische Armee jetzt hier was zu tun. Ich bin damals zur Bundeswehr gegangen, weil ich gedacht habe, das war Mitte 60, wir müssen jetzt eine starke Bundeswehr haben, damit die Russen hier nicht einmarschieren. Und ich vermute, dass das heute auch ein Punkt ist, der wichtig wäre, weil Putin offensichtlich, wo er meint, hingehen zu können, geht er hin. Und da kann man wenn da keine starke Armee ist. Und ich fürchte, die ukrainische Armee ist dem ist der russischen Armee auch nicht gewachsen, vermute ich. Da geht er hin und dann wird er auch die Sache besetzen. Und ich weiß von Freunden aus der Schule, die nach dem Krieg gesagt haben, die Russen sind immer über die Grenze gekommen. Und das waren natürlich auch wieder die Truppen. Die haben Leute weggeholt, die haben Leute erschossen. Das war in der Tschechoslowakei, ein Schulfreund von mir. Also man muss, glaube ich, mit Stärke und mit Diplomatie, aber auch mit persönlichen Kontakten zu den Russen, die man kennt oder die man vielleicht kennenlernen kann, obwohl das im Moment wohl schwer ist, das zu tun.
Herr Frey,
meine eine Tochter war in Leningrad zum Schüleraustausch und da hat sie auch ein bisschen Kontakt gehabt, aber das ist eben auch lange her.
Aber ich möchte das Stichwort aufgreifen, das da eigentlich als große Überschrift ja auch drüber steht, nämlich Versöhnung. Das war ja sicher Ihr Ansinnen auch, als Sie den Austausch organisiert haben. Versöhnen heißt miteinander auch sprechen und vielleicht gucken wir auch nochmal unter diesen Aspekten, die Sie uns genannt haben, in der Runde auf dieses Thema. Danke Ihnen erstmal, dass Sie uns angerufen haben und Ihr persönliches Erleben auch erzählt haben. Wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, es sind noch etwa 2 Minuten, vielleicht Nina George, mit dem Blick in die Zukunft. Das ist jetzt schwierig, weil wir natürlich sehen, dass es einfach wahnsinnig schnell geht, diese Aggression massiv ist. Aber wo steckt Ihre Hoffnung?
Meine Hoffnung steckt darin, dass wir immer anfangen, einen Unterschied zu machen zwischen einer Regierung, einer illegitimen, diktatorischen Regierung und Völkern, Einzelnen und Demokratiebewegungen. Ich denke an die Russen, die zurzeit in Russland auf die Straße gegen den Krieg gehen und sich damit einer unglaublichen Bedrohung aussetzen. Und wenn wir begreifen, dass das russische Volk nicht gleichbedeutend ist mit Putin und das ukrainische Volk nicht nur Opfer ist, zum Beispiel. Also wenn wir Regierung und Volk öfter sehr sauber miteinander, voneinander trennen, dann können wir auch über eine Versöhnung sprechen und sie auch erreichen.
Ich würde jetzt gerne allen noch einmal das Wort geben, aber ich möchte Frau Alexei das Wort geben, die uns geschrieben hat. Sie steht seit gestern in intensivem Kontakt mit russischen Freunden, die sie in einem Erasmus-Semester in Estland kennenlernen durfte. Und immer wieder schickt sie Videos von überwiegend jungen Demonstranten in Russland, die sich gegen den Krieg stellen, also anknüpfend an das, was Sie alle gerade auch geschildert haben. Solche Bilder geben ihr Hoffnung, dass der Angriffskrieg Putins doch noch vom russischen Volk selbst gestoppt werden kann. Das ist Putins Krieg, nicht der des russischen Volks. Setzen auf das russische Volk. Eine schwierige Sache. Wir hoffen alle. Wir gucken auf diesen Krieg in der Ukraine, der uns sehr anrührt. Ich danke Nina George, Professor Dieter Lenzen und Ursula Schöbel, dass Sie mit uns hier darüber gesprochen haben, auch sehr persönlich geschildert haben, wie Sie dieser Krieg berührt und die Geschehnisse. Wir bleiben an diesem Thema natürlich im Laufe des Tages noch intensiv, denn die Entwicklungen schreiten voran, leider. Dann aktuell wieder nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Umwelt. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen allen fürs Mitmachen und fürs Zu- und Hinhören.